Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist ja Gottesdienst. Also Gott dient uns jetzt in dieser Stunde. Wenn wir Gott dienen, das ist dann außerhalb von der Tür. Aber Gott dient jetzt uns. Und vielleicht wundert ihr euch über dieses Thema Drohbotschaft oder Frohbotschaft. Wir haben es schon gemerkt in der Einleitung, ja, was soll das, Drohbotschaft? Wir wollen doch eine Frohbotschaft. Ist die Bibel jetzt für dich Drohbotschaft oder Frohbotschaft? Diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben wollen, ist eine sehr persönliche Zeit. Und ich möchte euch herausfordern, nicht auf den Nachbarn zu schauen, sondern auf euch, wie das auf euch wirkt. Wie ist die Bibel für euch? Wie wirkt die Bibel, das Wort Gottes, für euch? Nun, es ist ja allgemein so, dass in der heutigen Zeit das oft kritisiert wird, oft diskutiert wird. Was ist jetzt die Bibel? Ist es die ganze Wahrheit? Ist die Bibel ganz? Sind alle Stellen in der Bibel richtig und gut für uns und für heute? Ist es, es gibt auch diese alles wird gut Theologie, dass man sagt, ja, Gott droht doch niemand. Er hat auch Jesus geschickt, wir sind doch alle erlöst und alle zum Schluss kommen alle noch in den Himmel. Und dann ist da auch die junge Generation. Wie tickt die Jugend? Wie sieht sie das mit dieser Botschaft der Bibel? Die Bibel ist ja über 2000 Jahre alt seit Jesus und davor geht es ja auch noch, ist ja auch noch. Und es hat zig Generationen gegeben in dieser Zeit. Und die Bibel, das Wort Gottes, hat in jede Situation, in jede Generation gesprochen. Und jede Generation hat für sich gesagt, das ist die Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit. Und es waren ganz verschiedene Generationen und Kulturen, für die die Bibel die Wahrheit ist. Und dann ist die Frage, haben wir wirklich alle Wahrheiten, die in der Bibel stehen, schon ausgeschöpft? Kennen wir die alle? Haben wir die alle begriffen? Die Frage, die ich einfach in den Raum stelle, was ist die Bibel für dich? Wie wirkt die Bibel für dich? Ist es Drohbotschaft? An der Stelle ganz herzlichen Dank unserem Künstler. Der Ludwig hat ein paar Bilder dazu gemalt. Ich habe ihm einfach gesagt, dass ich das Thema habe und er sollte sich Gedanken machen. Und er hat das so dargestellt. Drohbotschaft. Oder ist die Bibel Frohbotschaft? Ihr seht, es ist das gleiche Gesicht. Also ich möchte jetzt in Klammer sagen, den Kritikern, man soll sich ja von Gott kein Bild machen. Macht euch nicht das Bild hier von Gott, ist nur Beispiel. Aber ich denke, es kommt ganz gut rüber, es ist die gleiche Person. Und es ist die gleiche Bibel, die hier dargestellt wird als Drohbotschaft oder als Frohbotschaft. Und ich möchte das jetzt einfach ein bisschen erläutern und ein paar Bibelstellen erwähnen. Und ich habe das auch in Rot markiert, die wichtigen Punkte. Ich will nämlich jetzt nicht da so viele Bibelstellen vorlesen, aber um nur uns den Gedanken weiterzugeben, dass die Bibel durchaus auch bedrohlich ist. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Da geht es darum, dass andere Menschen, dass man über andere Menschen richtet und dass man über andere Menschen einfach ein Urteil fällt. Du aber mit einem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns der Offenbarung des gerechten Gottes. Das ist Neues Testament, Römerbrief, Paulus hat es geschrieben. Also es wird hier auch gedroht, dass man dem Zorn Gottes anheimfällt und dass es einen Tag des Zornes Gottes gibt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich habe das jetzt ganz bewusst auch immer Verse aus und so ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, aber die uns deutlich machen wollen, es ist auch, die Bibel ist auch bedrohlich. Bedrohlich für den, der sie liest. Oder ihr wisst ja nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Täuscht euch nicht. Täuscht euch nicht. Deshalb sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi. Und im Hebräerbrief steht sogar der Satz, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In der Offenbarung kommt es dann auf den Punkt und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Eigentlich sollten wir jetzt zuerst die untere Stelle lesen aus Jakobus. Und da heißt es ja, dass wir, wenn wir versucht werden, Gott versucht niemand, aber wir leben in dieser Zeit, wir kommen dann noch dazu, dann entsteht eine Begierde. Und wenn man der Begierde nachgibt, dann wird es zur Sünde. Und wenn die Sünde vollbracht ist, dann vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und dieser Tod wird geworfen in die Hölle, mit der Hölle in den feurigen Pfuhl. Also es ist nicht so lustig, wenn man zu dieser Gruppe von Menschen gehört. Aber dann gibt es auch die Frohbotschaft. Und das ist der Kontrast zu diesen Versen. Da gibt es übrigens, also wir können jetzt den ganzen Tag über Stellen beschreiben, die uns bedrohen. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. In Römer 3 heißt es auch, gleiche Buch wie vorhin, diese Drohbotschaft, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, also Jesus, zur Sühne in seinem Blut zum Beweis seiner Gerechtigkeit, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Ohne Verdienst sind wir gerecht. Seht zu, liebe Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle vom lebendigen Glauben. Das ist ja auch eine Warnung an die Menschen und letztlich auch eine frohe Botschaft, dass es uns warnt vor dem Zorn Gottes. Und dann, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Ist das nicht eine Botschaft, die uns alle froh macht? Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wir haben von einem Tag des Zorns gehört. Wir haben von einem gehört, dass alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Aber hier heißt es auch, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Also was ist jetzt dann die Bibel? Ist es jetzt eine Frohbotschaft? Oder ist es eine Drohbotschaft? Wie ist es? Und jetzt kommen wir zu dem persönlichen Teil. Ich möchte nämlich dir die Frage stellen, welches Bild hast du von Gott? Wenn du jetzt mal die Augen zumachst und das jetzt ja gerade gehört hast und gelesen hast und dann frag dich mal, mach mal die Augen zu und denk mal drüber nach, wir haben jetzt nicht die Zeit, das richtig auszuführen, aber es ist ganz wichtig, dass du dich erinnerst oder dass du für dich selber weißt, was habe ich für ein Bild von Gott? Was ist Gott für dich? Wer ist es, dieser Gott? Wer ist es für dich? Es gibt, der hatte mal den Film gegen Big Brother is Watching You. Da ist so dargestellt worden, dass es über uns einen gibt, der alles beobachtet. Wir sind alle unter Kontrolle. Das ist ja so ein Zukunftsfilm gewesen. Aber es gibt es auch im Geistlichen. Ist Gott für dich so einer, der da oben sitzt und der dich beobachtet? Steht ja auch geschrieben. Es wird alles aufgeschrieben, was wir machen. Jedes Wort, jeder Gedanke kennt Gott. Das kann bedrohlich sein. Für jemanden, dass er sagt, ja, pass auf, was ich mache. Da ist jemand, der schaut. Oder es gibt ja auch das Wort, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. den uns Gott immer wieder vor Augen hält, dass er sagt, schau, so steht es geschrieben, wie ist dein Leben, wie in einem Spiegel. Oder dass Gott von dir einfach Leistungen fordert, dass er sagt, ja, wenn du das nicht machst, haben wir auch gelesen, dann hast Pech, dann kommst du unter den Zorn. Da könnte man drüber nachdenken und sagen, ja, wenn ich nicht die Leistung erbringe, wenn ich nicht einen gewissen Lebensstand habe, wenn ich nicht einen Druck habe und eine Leistung erfülle, dann bin ich vor Gott einfach schlecht. Dann sagt Gott, das Gleichnis von dem fällt mir jetzt gerade ein, von dem Pfunden, ja, von dem, der da alles vergraben hat, weil er Angst hatte. Nee, also mit Gott, nee, lieber vergrabe ich es und gib es ihm wieder so, wie er es gegeben hat. Mit meinen Gaben, lieber vergrabe ich die und gib es ihm wieder. Da sage ich, ist nichts passiert. Ist alle, ich habe es geputzt nochmal, sind alle, ich krieg's es so wieder, wie du mir es gegeben hast. Ist es so? Hat man ein schlechtes Gewissen vor dem Gott? Dann geht es noch weiter. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich so ein Ideal, das auf der Erde gelebt hat, das ein sündloses Leben gelebt hat, wo du aber denkst, ja, es war toll, aber da komme ich nie hin. Da komme ich nie hin. Ich schaffe es nicht. Wir lesen von den Wundern, die Jesus getan hat. Da sagst du, toll, aber ich habe schon so oft probiert, an jedem See versuche ich zu laufen, aber ich habe noch nie geschafft, auf dem Wasser zu gehen. Es ist anscheinend für mich nicht dran, für mich nicht gültig. Oder du sagst, ja, ich habe schon oft gebetet, aber ich habe nichts gespürt. Ist es nicht für mich? Wer ist es? Wer ist dieser Jesus für dich? Und dann, welche Beziehung hast du zu diesem Jesus? Unser Glaube ist ja nicht was, was andere Religionen haben, dass man irgendwie was glaubt und dann das macht, sondern unser Glaube ist ja ein lebendiger Glaube. Und unser Glaube möchte eine Beziehung zu dem Schöpfer haben. Hast du auch den Eindruck, wenn du betest, dass die Decke oft die Grenze ist? Oder gehen die Gebete weiter? Du erbittest von Gott Liebe, Kraft, aber spürst du es? Was ist das für eine Beziehung, die du zu Jesus hast? Ich möchte das mal auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Wir leben ja alle auf einer Erde. Unsere Erde, da leben alle Menschen drauf, auch du und ich. Und diese Erde, die ist da in der Mitte dargestellt. Und dann gibt es ja neben dieser sichtbaren Welt auch noch eine unsichtbare Welt. Eine Welt, die wir nicht sehen, aber die doch real ist. Und es ist, wie gesagt, auch ein Bild, um uns das einfach mal deutlich zu machen. Es gibt die Welt von Gott, die uns Segnungen zuteil werden lässt, wo Gott mit seinen Engeln lebt und wohnt und regiert. Aber da gibt es auch diese andere Welt, die Welt des Teufels. Und diese beiden Welten, die stehen in einem geistlichen Kampf, so beschreibt uns die Bibel. Und in diesem Spannungsfeld drin leben die Menschen. Wir leben auf dieser Welt, aber in dieser unsichtbaren Welt. Und wir haben Dinge, die wir immer wieder spüren und merken und erkennen können, die aus dieser unsichtbaren Welt in unsere Welt hineinströmen. Das ist also nicht so, dass das total zu ist, sondern dass es immer wieder Hinweise gibt und immer wieder auch, man kann oft einmal auch einen Blick tun in diese Welt und es wird uns auch manches deutlich in dieser Welt. Und ich möchte mal ein paar Dinge, da gibt es noch viel mehr, aber ich möchte euch mal ein paar Dinge aufzeigen, wie Gott jetzt aus seiner Sicht aus seiner Sicht uns das deutlich machen will. Und das Erste sind die Jahreszeiten. Wir leben ja, und das ist jetzt für alle Menschen, egal wo sie sind auf der Welt, egal wie sie leben, egal was sie leben, sie erleben das alle, die Jahreszeiten. Wir haben jetzt den Winter. Also es steht auf dem Kalender, jetzt ist Winter, glaubt es einfach. Ja. Und dann kommt das Frühjahr. Aber der Winter ist ja noch nicht ganz vorbei, aber so, ja. Also Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst, dann kommt wieder Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst. Also das ist immer dieser Ablauf. Und den erlebt jeder Mensch gleich. Und das ist das, was Gott uns in der Bibel hat aufschreiben lassen. Wie er die Welt geschaffen hat, wie er die Welt macht. Und das ist so ein Zeichen, dass das immer sich wiederholt, in einer Stetigkeit, ja, das ist immer wieder gleich. Und dann ist auch, da gibt es so besondere Zeichen wie den Regenbogen, den Gott auch in diese Welt gesetzt hat, dass sich auch jeder Mensch sieht. Sonne und Regen gibt den Regenbogen. Aber das ist ein Zeichen, das Gott in diese Welt geschickt hat, gesetzt hat. Und jeder Mensch sieht es. Man kann das beachten oder man kann sagen, oh, schöner Regenbogen. Da kommt es jetzt darauf an, wie sehe ich das, wie wirkt es auf mich, was Gott da zeigt. Dann die Schöpfung. Die Schöpfung, das ist ein ganz großes Kapitel. Alles, was auf der Erde wächst und lebt, an Tieren, an Fauna, an im Meer und an der Natur, alles, was geschaffen ist, hat Gott gemacht. Und ich beschreibe es gerne so, dass alles, jeder Grashalm, jeder Baum, jedes Gewächs immer einen Fingerzeig hat und sagt, schau, so hat mich Gott gemacht. Ich habe euch auch mal hier ein besonderes Exemplar mitgebracht. Das kann man anschauen und kann sagen, oh schön. Man kann es aber auch auf sich wirken lassen und vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Und dann erkennt man so manche Dinge, wo man sagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Oder hier auch, jetzt sieht man es schon draußen, kommen die Blumenzwiebel überall raus, dringen sich durch die Erdschicht und dann kommen die wieder, den ganzen Winter war nichts. Dann kommen die wieder empor und man sieht, ja, es kommt zum Blühen. Die Bäume werden wieder grün, wo man denkt, das Waldsterben, ein Baum, alle. Alle sind dürr, die Laubbäume. Aber plötzlich brechen die wieder auf und da kommt wieder Leben. Und das zeigt uns auch immer wieder. Das ist auch eine Verheißung, die der Gott draufklickt. Er soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Das hat Gott versprochen. Da dürfen wir drauf bauen. Das steht da. Und das will uns die Schöpfung immer wieder zeigen. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil es so viele Punkte sind und man könnte praktisch bei jedem Punkt eine Predigt drüber machen, aber die Geschichte zum Beispiel ist auch so etwas, was uns auch Gott lehrt, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, wie die Vergangenheit war. Gerade jetzt in diesen Tagen ist ja 75 Jahre Befreiung von Auschwitz, wo uns die Geschichte auch immer wieder bewusst gemacht wird. Das hat viel mit Israel zu tun. Allein der Staat Israel, allein Israel ist ein Wunder für sich, was Gott getan hat, wie er dieses Volk geführt hat. Und die Bibel ist ja die Geschichte des Volkes der Juden. Also wenn man das liest, da muss man doch sagen, boah, und heute ist es ein eigener Staat und es ist ein klitzekleines Volk, ein klitzekleines Land, das von allen seinen Nachbarn bedroht wird, die sie alle bedrohen, die sie alle dieses kleine Fitzel, ihr Land vernichten wollen. Das wäre ja normalerweise ist das ein Klacks, aber es gelingt nicht, weil Gott das so will. Dann die Zeit, das ist mir so bewusst geworden. Heute ist ja ein tolles Datum, ne? Wisst ihr das schon? 2.2.2020. Aber wenn wir das Datum schreiben, 2020, warum ist es 2020 und nicht 2030? Weil es auf die Geburt Jesu zurückgeht. Eigentlich ist jedes Datum, will uns sagen, 2020 Jahre schon, seit Jesus geboren wurde, seit Jesus in die Welt gekommen ist. 2020 Jahre. Mit jedem Datum, wir schreiben das meistens so ohne Bedeutung, aber wenn man mal so dahinter schaut, ja, Gott will dir auch damit was zeigen. Dann gibt es ja natürlich viele Zufälle und Erlebnisse in deinem eigenen Leben, wo du sagst, ja, das ist Zufall gewesen, hat ja, Glück gehabt. Oder ja, es ist ein Zufall, aber der Zufall ist nicht so, wie die meisten Leute denken, sondern es ist uns von Gott zugefallen. Und wenn man sich das dann bewusst macht, wo man dann sogar vielleicht so ins Danken kommt und sagt, ja, Herr, das war jetzt wirklich knapp. Das ist jetzt ganz knapp an was vorbeigeschrammt. Das sind diese Erlebnisse, die Gott uns in unser Leben hinein schickt, zulässt, die uns auch immer wieder an ihn erinnern sollen. Wo wir einfach dran denken sollen, ja, es ist Gott, der das macht. Er redet ja in unser Leben hinein, aber er redet mit unserem Gewissen auch direkt in uns. Habt ihr noch ein Gewissen? Blöde Frage, Entschuldigung. Aber es gibt Menschen, die haben das nicht mehr, obwohl sie es hatten. Man kann das totschweigen, man kann das ausschalten, man kann das übergehen, aber es ist trotzdem da, so eine ganz kleine Stimme in uns, die sagt, oh, sei vorsichtig, mach das nicht. Das war jetzt ein falsches Wort, was du gesagt hast. Das ist das Gewissen. Man kann darauf hören, man kann es abtun. Und dann natürlich die Bibel. Die Bibel mit ihren Wahrheiten, mit ihren Werten. Unser Land lebt davon. In unserem Grundgesetz steht es drin. Wir berufen uns auf die Grundwerte der Bibel. Unser Bildungssystem hängt damit zusammen. Das erste Gebot oder der erste Paragraph ist, dass wir unsere jungen Menschen in der Ehrfurcht vor Gott erziehen wollen. Das ist festgelegt, das ist einfach da. Und Gott benutzt es. Und dann gibt es, wie gesagt, auch die andere Seite. Also das war, kommt noch, die Sonne, hat der Ludwig nämlich hingemalt. Ich denke, das passt, weil wir ja auch wie die Sonne, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihre Macht. Und wir, die wir Gott lieben, sollen auf die Erde so scheinen wie die Sonne. Wir sollen das durchdringen. Und dann gibt es auch die andere Seite. Und es ist in 1. Johannes 2,16 ist das beschrieben, Gott, der Teufel kann uns auf drei Art und Weisen versuchen. Das ist einmal die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und dann die Hoffart oder die Überheblichkeit des Lebens. Das sind die drei Bereiche, in denen Gott, der Teufel, uns immer wieder versucht zu bedrängen. Und der Ludwig hat es schön gemalt, so mit diesen Krallen, wo die immer wieder in die Menschen, auf die Menschen zukommen, wo der Teufel immer wieder versucht, Menschen zu Fall zu bringen, mit diesen drei Dingen. Und es zieht sich durch die ganze Weltgeschichte, durch die ganze Zeit, dass es immer wieder so versucht wird. Und es ist die Taktik einfach des Teufels, der uns immer wieder versucht, da eine Falle zu stellen. In diesem Umfeld leben wir, jeder von uns. Das ist die eine Seite von Gottes Sicht aus und die andere Seite ist es, wie sehe ich das? Wie stehe ich ganz persönlich da dazu? Meine Identität vor Gott. Was ist meine Identität vor Gott? Wie stehen wir zu uns selber? Ich habe im Wikipedia mal nachgeschaut, es sind die Merkmale im Selbstverständnis von Individuen und Gruppen. Also wie verstehe ich mich selber? Identität. Wie sehe ich mich selber? Wer bin ich? Und da gibt es einen Spruch bei Jesaja, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und bliebet stille, so würdet euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Und es gibt, um diese Identität ein bisschen näher zu beleuchten, gibt es im Englischen das Wort Human Being. kann man eigentlich schwierig übersetzen, aber es meint, dass der Mensch, ich, also nur ich in mir, ich selbst, das ist die Identität. Wer bin ich selber? Versteht ihr das? Also nichts drumherum, sondern ich selber. Und Gott liebt mich so, wie ich bin. Weil ich bin, der ich bin. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Teil. Wir sind schon ein bisschen spät. Aber das ist mir so wichtig, wenn du das verstehst für dich persönlich, was ich jetzt dir sagen will, dann wird sich dein Leben grundlegend verändern. Das verspreche ich dir, weil es das Wort Gottes sagt. Und es hängt dich sehr zusammen mit diesem Selbstverständnis, wer bin ich? Gott liebt dich als Mensch, so wie du bist, so wie er dich geschaffen hat, mit deinen Gaben, so wie du bist. Es gibt eine interessante Geschichte, die ihr alle kennt, die will ich kurz streifen. Die Versuchungsgeschichte vom Herrn Jesus. Als er in der Wüste war, 40 Tage nichts gegessen, da kommt der Teufel und versucht ihn mit diesen drei Sachen. Aber dann antwortet Jesus immer so, dass er mit dem Wort Gottes antwortet. Und der Teufel wollte, dass er ein Wunder tut. Dass er da runterspringt, dass er Steine zu Brot macht und so weiter. Aber in Wirklichkeit versucht er, Jesus in seinem Glauben zu erschüttern. Er wollte, dass Jesus seine übernatürliche Macht gebraucht, um seine Identität zu beweisen. Und das tat Jesus nicht. Er wusste, wer er war. Er kannte seine Identität. Er wusste, ich bin, der ich bin. Wir fallen oft auf den Trick rein. Wenn uns einer sagt, wer bist denn du, was kannst denn du, was magst denn du? Dann versuchen wir zu diskutieren, über unseren Glauben zu reden, uns zu rechtfertigen. Jesus hat es nicht gemacht. Jesus wusste, wer er war. Und deswegen meine ich, es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist in Gottes Augen. Du bist sein geliebtes Kind. Und es hängt nicht ab von irgendwelchen Umständen. Es hängt nicht ab vom Erfolg. Es hängt nicht ab von deiner Gesundheit. Es hängt nicht ab von deinem Kontostand. Es hängt nicht ab von irgendwelchen Umständen, die in deinem Leben sind. Nein, gar nichts, sondern nur du als Mensch. Und diesen Satz, den möchte ich, dass ihr immer wieder buchstabiert, hängt euch den an den Spiegel. Jemand, der wirklich weiß, wer er in Christus ist, muss niemandem etwas beweisen. Weil er die volle Sicherheit aus Gottes Wort hat, dass Gott ihn liebt und wertschätzt. Niemandem. Du musst deinem Ehepartner nichts beweisen, du musst deinen Kindern nichts beweisen, du musst deinem Chef nichts beweisen, du musst niemandem etwas beweisen, wer du in Jesus bist. Das ist die Identität, die wichtig ist, dass wir das verstehen in unserem Leben und dass wir dahin kommen, dass wir das wirklich in uns immer wieder sagen, dass das so ist. Das sagt uns die Bibel. Und ich möchte uns jetzt einfach noch ein paar Tipps geben und euch und überlegen, was können wir tun, um dahin zu kommen, um das zu erleben. Das ist jetzt ganz persönlich von mir. Das ist jetzt das, was ich in der letzten Zeit erlebt habe, weil ich das, was ich euch hier erzähle, das habe ich wirklich praktiziert und praktiziere ich und das hat mir dieses Leben gegeben. Und das ist das Erste, was ich euch, ja, ist einfach ein Tipp. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Ich vertraue dir. Man kann jetzt noch Jesus dazufügen, aber diese 3, 4 Worte, Jesus, ich vertraue dir. Dass wir das den Tag über, bei verschiedenen Situationen, bei verschiedenen Entscheidungen, wenn du verschiedene Dinge erlebst, dass du immer das im Kopf hast, vielleicht auch laut aussprichst, Herr Jesus, ich vertraue dir. Herr Jesus, ich vertraue dir. Wenn Schwierigkeiten kommen, schwierige Entscheidungen sind, dann immer wieder laut aussprechen. Und dann auch die Bibel genau lesen. Viele Dinge in der Bibel, die, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, ich kenne das, dass wenn man eine Stelle liest, ah, die kenne ich schon, dann überfliegt man die mehr oder weniger oder so, weil man das schon zigmal gelesen hat. Und dann, aber lest es mal langsam und lest es mal genau. Was steht da genau? Welche Worte sind genau dort gemeint? Könnte ich jetzt auch ein paar Beispiele bringen, aber jetzt wird es mal weglassen. Das Zweite ist lieben. Lieben. Liebe aussprechen, Liebe praktizieren. Zurück zu der ersten Liebe, das ist ein extra Thema aus Offenbarung 2 an die Gemeinde Ephesus, kennen wir die Stelle, wo Jesus sagt, aber eins habe ich wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und die erste Liebe ist die Liebe, die wir erkannt haben, als wir uns bekehrt haben, als wir zu Jesus gefunden haben, haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass Jesus uns so liebt, wie wir sind. Und dahin sollen wir wieder zurückkommen. Aber mit dieser Liebe ist es auch so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das so praktiziert, jeden Menschen zu lieben. Jesus sagt es sogar, wir sollen die Feinde lieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein bisschen abwegig ist, aber es ist ja von mir. Also ich kenne Menschen, die ich nicht so gern mag. Das ist wahrscheinlich jetzt bei euch ist ein blödes Beispiel, weil das wahrscheinlich bei euch nicht so ist, aber wenn man Menschen hat, mit denen man nicht zurechtkommt, dann kann man die nicht so inständig lieben. Da habe ich ein Beispiel gehört von jemandem, der auch leider in der Gemeinde war und der auch Veranstaltungen hatte, Hauskreis, nennen wir es einmal Hauskreis. Und da kam einer, der kam immer zu spät, der war immer schmuddelig angezogen, der hat immer dumme Kommentare dazwischen gegeben und dann jedes Mal kam er aber dazu und dann hat der Gemeindeleiter dann gesagt, Mensch, den kann ich nicht lieben. Also es wäre besser, wenn der nicht käme. Das wäre für den ganzen Kreis wäre es besser. Und dann hat er ein Erlebnis gehabt und dann hat er, das Erlebnis war so, dass Jesus zu ihm geredet hat und hat gesagt, den kannst du nicht lieben. Nee, er hat gesagt, den kann ich nicht lieben. Rutsch mal zur Seite. Rutsch mal zur Seite. Ich setze mich neben dich, und dann kannst du ihn durch mich lieben. Und als er das praktiziert hat, um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Mann hat sich dann auch bekehrt und ist zum Glauben gekommen. Das ist manchmal so, dass das schwierig ist. Aber durch Jesus können wir das. Jesus liebt uns so sehr, er ist die Liebe selber. Und es wird erzählt von einer Geschichte, die steht so nicht in der Bibel, aber ich hätte eine Parallelstelle, die ihr auch alle kennt, die steht im Neuen Testament, diese Parallelstelle, aber die Geschichte, wo das Volk Israel aus Ägypten raus sind, wir kennen die Stelle vom Schilfmeer, sind dann durch das, hat sich geteilt, das Wasser war, und die sind da durchgegangen und dann kamen die Ägypter, das Volk Israel war durch, dann kamen die Ägypter und dann sind die Wellen, das Wasser zusammen, dann sind die alle ertrunken. Und dann stand jemand, und das ist der Teil, der nicht in der Bibel steht, da stand jemand am Ufer und hat geweint. Und dann ist jemand vom Volk Israel zu ihm hin und sagt, warum weinst du? Und dann sagt Gott zu ihm, das sind auch meine Geschöpfe. Die habe ich auch geschaffen. Und die sind jetzt tot. Das drückt so ein bisschen aus, was die Liebe Gottes ist. Gott will das nicht, dass Menschen umkommen. aber er kann nicht anders. Und das Dritte ist, dass wir eine gewisse Freiheit und eine Weite erleben. Jeder Mensch ist anders. Und es wird schwierig, wenn jeder Mensch seinen Weg geht, dass er einfach dann den anderen übergeht. Das geht los mit der Musik, mit dem Essen, mit dem Glauben. Da könnte man jetzt viele Dinge ausführen. Aber wir müssen offen sein füreinander. Der Augustinus hat mal gesagt, in notwendigen Dingen Einheit, in fraglichen Dingen Freiheit und in allen Dingen Liebe. Das ist das, um was es eigentlich geht, dass wir so auch miteinander umgehen können. Das sind drei Bücher oder drei Dinge, die ich euch empfehlen möchte. Einmal, da bitte ich euch, zur Silvia einfach zu gehen. Das ist ein Andachtsbuch, Jeden Tag mit Jesus, vom Andrew Womack. Das sind Geheimtipps. Also wirklich Geheimtipps. Wenn jemand jeden Tag ein Stück im Glauben wachsen will, dann liest dieses Buch. Aber das ist geheim, sagt es nicht weiter. Ein anderes Buch von Sarah Young, das ist auch für jeden Tag so eine Andacht. Wir lesen das jeden Tag, wir lesen das schon Jahre. Aber es ist immer so, dass es oft genau in die Situation trifft. Das ist manchmal, bin ich in Gedanken, wenn man die Bibel liest und dann kommt die Sarah Young und dann kommt genau die Antwort auf diese Gedanken. Also das ist auch. Und dann gibt es noch von der Joyce Meyer täglich eine kurze Andacht. Die kann man sich aufs Smartphone laden. Auch sehr wertvoll. Das möchte ich euch einfach weiterempfehlen. Das ist die Frage, die ich euch mitgeben will. Ist es die Bibel Drohbotschaft oder Frohbotschaft? Die Bibel ist Drohbotschaft und Frohbotschaft. Und es steht ja schon im Korintherbrief, gibt es eine Stelle noch im Römerbrief auch, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Ich habe es mal hingeschrieben, eine Drohbotschaft denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft, eine Frohbotschaft. Und das ist im Grunde das, was die Antwort ist auf Drohbotschaft oder Frohbotschaft. Es ist für die Menschen, die Gott nicht akzeptieren oder nicht wollen, bedrohlich. Und es wird bedrohlich werden. Aber für uns, die wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, die wir mit ihm leben wollen, denen es ein Anliegen ist, zu solch einer Identität zu kommen, für die ist es eine Frohbotschaft. Die Frohbotschaft hat die Drohbotschaft erfüllt und überdeckt durch Jesus Christus. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, nicht nur beim Ludwig, auch beim Walter, seinem Musikteam, für Matthias, der die Moderation gemacht hat, für die Technik, für die Saalgestaltung, für die, die geputzt haben, gekehrt haben, den Parkplatz gekehrt haben, für die Silvia, die den Büchertisch immer wieder macht, in aller Treue, jeden Tag steht sie dahin, jeden Sonntag. Und für alle, die im Hintergrund mitgeholfen haben, auch für den Matthias und das Leitungsteam, dass sie mir die Kanzel überlassen haben, ist auch nicht selbstverständlich. Solche Themen immer kommen. Herzlichen Dank auch für euer Kommen und für eure Aufmerksamkeit. Danke.